SRF 2 Kultur. Zu Kontext begrüßt sie Hans-Jörg Schulz. Bedrohlich rollten die chinesischen Panzer damals auf die Studenten zu, vor 25 Jahren in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 war Schluss mit der Revolte auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking. Schüsse von Truppenlastwagen mitten in die Menge auf dem Friedensplatz. Auf diesem Platz hatten wochenlang Hunderttausende, vor allem Studenten, für politische Reformen und Demokratie demonstriert. Nun wurden Hunderte von ihnen erschossen oder schwer verletzt. An dieses Massaker vor 25 Jahren wollen wir heute erinnern und fragen, wie hat sich China entwickelt seit diesem 4. Juni 1989 und auch, könnte es heute auch wieder sowas geben wie ein Tiananmen? Fragen, die an Urs Morf gehen, unseren SRF-China-Korrespondenten, der uns nun aus Peking zugeschaltet ist. Herr Morf, wird es an diesem 4. Juni eigentlich irgendeine Form von Gedenken an diesen blutigen Tag vor 25 Jahren geben?
Also eine Form von offiziellem Gedenken von der Regierungs- oder Parteiseite ganz sicher nicht. Aber das ist ganz klar, also im privaten Kreis, im privaten Raum, da werden natürlich Überlebende von damals, werden Leute, die damals Familienmitglieder verloren haben, ganz sicher dieses Tages gedenken. Das ist gar nicht anders vorstellbar. Da gibt es zum Beispiel, die sind ja ganz berühmt, die sogenannten Mütter von Tiananmen. Die stehen dann jeweils schon Wochen vor diesem Datum. Jedes Jahr stehen die unter Hausarrest, werden abgeschottet, abgeschirmt. Aber die werden trotzdem im privaten Kreis, halt im Familienkreis, werden die trauern.
Diese Mütter, das ist ja auch ein Faszinosum. Die sind ja so analog zu den Müttern von der Plaza de Mayo in Argentinien, auch nach 25 Jahren noch unermüdlich. Sie wollen einfach wissen, wo sind unsere Kinder geblieben?
Die wollen wissen, wo sind unsere Kinder geblieben. Einige davon wissen es, ist es auch zugegeben worden, aber sie wollen eine offizielle Untersuchung der ganzen Vorfälle und sie wollen natürlich eine Neubeurteilung. Also sie wollen, dass man eigentlich endlich mal zugibt, dass das eben nicht ein konterrevolutionärer Aufstand war und dass das eben ein völlig unrechtmäßiges Vorgehen, ein ganz brutaler Militäreinsatz eben war.
Darauf kommen wir sicher gleich noch. Mich interessiert, wenn Sie jetzt an diesem 4. Juni auf den Platz des Himmlischen Friedens gehen wollen. Das ist ja ein öffentlicher Platz, riesig. Ich glaube, bis zu 1 Million Menschen könnten dort verweilen. Kann man da einfach hingehen und sich den Platz anschauen?
Also der Tiananmen ist eigentlich seit dem Massaker von damals unter erhöhter Sicherheitsaufmerksamkeit, wenn wir es mal so nennen sollen. Das ist auch unter dem Jahr, es ist vor allem eben auch für ausländische Journalisten sehr schwierig, auf den Platz zu kommen. Also auch die normalen chinesischen Bürger, Touristen, die müssen heutzutage durch Sicherheitsschleusen durch, um auf den Platz zu kommen. Also da mit Metalldetektoren, notfalls mit Abtasten, Gepäckkontrolle. Ausländische Journalisten, wenn sie dann Aufnahmeausrüstung oder sowas dabei haben, die kommen dann gar nicht so weit oder müssen die Aufnahmeausrüstung da liegen lassen, außer man gibt im Vorhinein, stellt man einen Antrag, dass man eben dort drehen oder aufnehmen will. Je nachdem wird dem dann stattgegeben oder nicht. Am 4. Juni unangemeldet auf den Platz zu kommen für einen ausländischen Journalisten mit Mikrofon oder mit Fernsehkamera, das halte ich für praktisch ausgeschlossen. Ein Printjournalist, der könnte vielleicht noch unerkannt auf den Platz kommen und was er dort dann feststellen würde, wäre, dass der Platz dicht besiedelt ist und eben nicht nur von den normalen Touristen, sondern dass, ich würde mal sagen, etwa ein Drittel bis zur Hälfte des Publikums eben Beamte in Uniform und eben auch in ziviler Form sein würden. Also der Platz ist praktisch wie ein Hochsicherheitstrakt.
Also dieses Thema Massaker auf diesem Platz ist völlig tabuisiert, soll wirklich ganz unter der Decke gehalten werden. Der 4. Juni ist ein tabuisierter Tag. Selbst die Zahl der Toten wird ja im Dunkeln gehalten. Die Regierung spricht noch immer von 200. Das IKRK redet von 2700. Andere sagen 3000 Tote durch die Armeepanzer damals. Warum will man Geschichte nicht aufarbeiten?
Es gibt meiner Ansicht nach mehrere Gründe dafür. Und dass der eine, der wahrscheinlich für die Partei selbst wichtigste ist, es soll auf Teufel komm raus verhindert werden, dass eben man sieht, wie unglaublich uneinig die Parteiführung selbst damals war. Die Parteiführung selbst, die Partei war tief gespalten. Und wenn man nun über den 4. Juni, über das Tiananmen-Massaker eine öffentliche Debatte hätte, da wäre eine Neubewertung unumgänglich, das ist ganz klar, aber das würde ja dann die Partei wirklich zutiefst in ihrem Kern erschüttern. Und da kommt noch etwas dazu. Viele von den Verantwortlichen für das Massaker, die waren damals im Mittelbau oder schon ganz ziemlich weit oben. Viele von diesen leben ja noch. Und wenn man dann wirklich diese Verantwortung aufarbeiten würde, was passiert denn mit diesen alten, verdienten Genossen, die heute so geehrt werden, parteiintern? Und dann muss man natürlich auch sehen, also wenn man Tiananmen-Massaker aufarbeitet, dann kommt man nicht drum rum, auch andere Vorgänge in Chinas neuerer Vergangenheit dann eben auch aufzuarbeiten. Ich meine, über die Kulturrevolution, über Mao, über die große Hungersnot, über den großen Sprung nach vorn, da gibt es bereits gewisse Urteile, aber eine richtige Aufarbeitung davon ist das ja eigentlich nicht. Es gab zur Kulturrevolution eine Aufarbeitung, die offiziell in Auftrag gegeben wurde, und die wurde nach den Tiananmen-Zwischenfällen wurde die verboten sogar. Also die ist heute öffentlich nicht mehr zugänglich, weil selbst das Harmlose, was da drin stand, der heutigen Führung schon zu viel war. Und dann, denke ich, gibt es vielleicht noch einen ganz, ganz wichtigen Grund. Also man muss halt wirklich sehen, das war mit Abstand das brutalste Vorgehen des eigenen Militärs gegen das eigene Volk. Es war die Volksbefreiungsarmee, die bis dahin eben wirklich ein sehr hohes Ansehen genoss, auch im Volk, die da nicht einfach so, sondern die wurde wirklich mit Befehl unter Kriegsrecht, wurde die da in die Stadt reingeschickt, um eben nicht nur die Studenten, sondern die eigenen Bürger, die Pekinger Bürger, umzuschießen, über den Haufen zu schießen, wenn sie sich den Truppen in den Weg stellten. Und das will man natürlich wirklich nicht mehr dran denken, wenn es irgendwie geht.
Dabei, wenn man das so nachliest heute, Herr Mauf, es war ja eigentlich gar nichts Schlimmes, wenn man so will, was die Studenten, die Arbeiter und die anderen Demonstranten damals wollten. Sie wollten das System ja eigentlich gar nicht abschaffen, sondern sie wollten es verbessern. Sie wollten schnellere Reformen, sie wollten keine Korruption, sie wollten Sauberkeit in der Regierung. Also eigentlich alles Dinge, die die Partei ja auch selber fordert.
Die Partei fordert das schon, aber sie zieht ja bis heute eigentlich nie die richtigen Schlüsse aus ihren eigenen Forderungen. Ich meine, sie lanciert schon seit 2 Jahren wieder einen ganz intensiven Kampf gegen die Korruption, aber sie will eben vor allem eines nicht, und das ist das Machtmonopol der Partei aufzuheben. Und solange eben die Partei über der Verfassung steht, solange die Partei sich ausdrücklich nicht unter die Gesetze, auch die Strafgesetze begibt, solange eben die Parteigenossen nicht unter die Strafgesetze kommen, sondern zuerst die Partei beschließt, was mit den Leuten passieren soll, solange wird es eben keine Unabhängigkeit und eben auch keine saubere Regierungsführung geben. Da wird die Korruption weiterhin bestehen. Und das ist im Prinzip immer noch das Kernübel. Und das ist auch der Grund, warum die Partei damals so gespalten war. Es war ja so, dass der 1986 nach ersten Studentenunruhen abgesetzte Parteichef Hu Yaobang, der ja gestorben ist und dessen Tod ja dann zum Anlass wurde überhaupt für diese 89er-Bewegung, der hatte ja schon gefordert, dass man in China eben eine Art Gewaltenteilung einführen sollte. Sein Nachfolger als Parteichef, der Zhao Ziyang, der dann nach 89 in Ungnade gefallen ist, der wurde ja einfach so von einem Tag auf den anderen parteiintern entlassen, wegen der 89er-Bewegung. Der forderte mehr oder weniger das Gleiche. Der wollte auch, dass die Partei sich endlich unter die Verfassung stellt, unter die Strafgesetzgebung stellt und dass es eben eine Art Gewaltenteilung endlich gibt. Das war auch in der Partei drin, von großen Teilen der Partei war das eine Forderung, da zu säubern. Und das war aber bei den alten Genossen, das war vor allem beim Reformarchitekten, wie er immer genannt wird, Deng Xiaoping, war das nicht durchsetzbar. Deng Xiaoping wollte am Machtmonopol der Partei festhalten. Das war für ihn absolut unumstößliches Dogma. Deng Xiaoping war vermutlich auch tatsächlich der Hauptverantwortliche für das ganze Massaker, wie man mit den Protesten, es waren ja nicht nur Studentenproteste, es waren ja Proteste großer Teile der ganzen Bevölkerung, wie man mit dem umging, weil Deng Xiaoping ist ja auf eine Art ein bisschen ein Kulturrevolutionsopfer. Er wurde unter Mao verfolgt in der Kulturrevolution. Sein Sohn wurde aus dem dritten Stock geschmissen von den Roten Garden, blieb querschnittgelähmt sein Leben lang. Und irgendwo durch müssen für Deng persönlich diese Massenaufmärsche, und für Deng war natürlich diese gigantische, immense Besetzung, wochenlange Besetzung des Tiananmens, das war für ihn eine unkontrollierbare Massenbewegung. Davor hatte er fast schon paranoide Angst. Und ich denke, dass es darum eben dann auch so eingeschritten ist.
Und dann wurde die Hoffnung, die diese vielen Menschen, die vielen auch vor allem jungen Menschen hatten, im wahrsten Sinne des Wortes massakriert. Wenn Sie heute mit jungen Chinesen zu tun haben, was ist denn heute die Hoffnung der jungen Menschen?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich immer noch, das wird es wohl weiterhin geben, auch in China, junge Menschen, die politisch interessiert sind, die politische Hoffnungen haben. Aber man muss schon sehen, also ein sehr großer Teil der Leute hier ist entweder entpolitisiert oder kümmert sich halt nicht mehr so drum, sondern die wollen eigentlich heute Geschäft machen. Also viele von den Jungen, selbst sogenannte Idealisten, sind gleichzeitig eben auch Pragmatiker, sagen, wir leben in diesem Land, wir können das System nicht ändern, das System ist übermächtig. Und es ist aber gerade für Leute, die Zugang zu guten Unis haben, ist natürlich die Chance groß, dass sie tolle Stellen bekommen nach dem Uni-Abschluss und halt viel Geld verdienen können und individuell ein sehr anständiges Leben führen können. Das ist natürlich auch grundsätzlich heute ganz anders, als es damals war. Damals waren ja die Studenten eigentlich zwar auch die Hoffnung der Nation, also wie man sie nannte, aber die Studienbedingungen waren miserabel, die Unis waren die Dormitories, die Schlafheime waren grauenvoll, die Kantinen waren grauenvoll und es war überhaupt nirgends geschrieben, dass man nach Studienabschluss auch eine tolle Stelle bekommt, weil damals wurden die Stellen noch nach dem Uniabschluss von den Behörden verteilt, vom Staat verteilt. Das ist heute anders. Wer heute einen tollen Uniabschluss hat, der sucht sich seine Stelle selber und schaut, hat, dass er in eine Firma arbeiten geht, wo er gut verdient. Dann gibt es natürlich die ganzen Leute, die gar nichts mit Unis zu tun haben. Also ich meine, auch hier ist natürlich immer noch so, dass der Großteil der Leute ja nicht an Universitäten geht. Und da finde ich, ist es sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die politisch aktiv in diesem Sinne eigentlich nicht wie die Idealisten von damals. Aber es gibt natürlich hier eigentlich alles. Es gibt, wenn sie auf den Straßen hier rumlaufen, die Leute haben ja zum Teil auch noch irrige Vorstellen von China. Hier laufen Punks rum, hier laufen Rocker rum, hier laufen die verschiedensten Arten und Weisen von Leuten rum und was die dann alle zur Politik denken, das kann ich auch nicht beurteilen.
Also Sie haben es gerade erwähnt, wie China sich unglaublich verändert hat in den letzten 25 Jahren, jetzt ganz pragmatisch, gerade auch für junge Leute, welche Chancen sie heute haben. Die Kommunistische Partei hat ja sehr viel reformiert, die Wirtschaft boomt, es gibt Arbeit, das Land steht vor allem auch international ganz oben. Aber dass man diesen Aufschwung verbindet mit etwas mehr Demokratie, daran hat wohl nie jemand gedacht.
Ja, daran denken natürlich viele, vor allem auch in den intellektuellen Kreisen. Die fordern das ja auch immer wieder offen oder versteckt oder durch Bittschriften. Aber die Partei selbst, die redet da um den heißen Brei rum, da kommen Wortbeteuerungen. Aber es ist natürlich, man muss schauen, also die Kommunistische Partei versteht unter Demokratie etwas völlig anderes als wir Westler. Und die Partei wird, wie gesagt, freiwillig wohl nicht so schnell auf ihr Machtmonopol verzichten wollen. Also da haben die führenden Genossen immer noch eine panische Angst davor und wahrscheinlich eben auch mit Grund. Ich meine, es hat immer wieder Fehlentscheide gegeben der Partei. Die Wirtschaftsreformen, die sind vordergründig ein Riesenerfolg, aber man weiß ja auch, dass sie mit einer unglaublichen Umweltzerstörung verbunden sind. Also man kann ja hier in Peking, ich habe jetzt gerade wieder auf den Anzeiger geschaut, wir haben im Moment das Siebenfache des Luftverschmutzungswertes, den die WHO als noch gesund oder erträglich einstufen würde. Praktisch das ganze Trinkwasser in China ist verschmutzt. Es sind so viele Fehlentscheide getroffen worden. Und wenn man da Demokratie einführen würde, wer weiß, wie das rauskäme.
Also muss man sagen, Stabilität ist in so einem riesigen Land wie China eigentlich nur mit diktatorischen Mitteln sicherzustellen.
Ich denke persönlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich denke, längerfristig wird China genau deshalb, weil es eben an Demokratie mangelt, weil es immer wieder Fehlentscheide gibt, weil die regionalen Unterschiede riesig sind, immer noch, dass es genau deshalb unstabil bleiben wird und dass wahrscheinlich die einzige Garantie dafür wäre, längerfristig zu stabilen Verhältnissen zu kommen, dass eben die Voraussetzung dafür genau eine Demokratie wäre mit einer möglichst großen Zahl von Leuten, die ja dann eigene Augen, eigene Ohren haben, eigene Inputs geben können, eigene Ideen äußern können und damit dann eben auch wahrscheinlich verhindern könnten, dass es weiterhin zu so folgenreichen Fehlentwicklungen kommt.
Über China, über die furchtbaren Ereignisse auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 25 Jahren und über mögliche Lehren daraus reden wir im heutigen Kontext mit unserem China-Korrespondenten Urs Morf. Herr Morf, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Sie reden mit vielen Menschen auf der Straße. Konnten Sie ermitteln, neben all diesem Aufstieg, Beruf und so weiter, was ist für viele Menschen, mit denen Sie reden, Glück?
Glück ist in erster Linie schon einmal, dass man überleben kann, dass man gut überleben kann. Es ist in China so, reich zu werden, wird allgemein als Glück angesehen. Man will eben nicht nur gesichert leben können, sondern will sich auch Luxus leisten können und möchte eine gute Wohnung haben. Man möchte, das sind natürlich ähnlich wie bei uns, sagen wir mal in den 50er, 60er, 70er Jahren, aufbauen, zupacken, Häusle bauen. Also man will eine tolle Wohnung haben, man will ein Auto haben, will einen schönen Fernseher haben. Das ist das, was die meisten Leute wahrscheinlich tatsächlich unter Glück verstehen hier.
Also Glück durchaus im Kapitalismus. Sinne.
Absolut. Ich meine, der Kapitalismus ist hier zu einem großen Teil Realität. Er ist eine ganz andere Form von Kapitalismus, als wir sie im Westen kennen. Hier ist ein sehr großer Teil der Wirtschaft immer noch durch Staatsbetriebe und vor allem auch durch staatliche Eingriff bestimmt. Aber es sind kapitalistische Verhältnisse, es sind einfach andere Besitzer, die dahinter stehen. Es ist nicht nur das internationale Kapital, das dahinter steht, das aber auch.
Das internationale Kapital, China ist heute eine ganz starke, wahrscheinlich die einzige Weltmacht neben den USA. Diese Stärke hat ja sehr viel mit Markt, mit Technologie, mit Sicherung von Rohstoffen und Energiereserven zu tun. Beispiel dafür ist ja auch die sehr expansive Politik, die China in Afrika betreibt. Wie wird denn dieses teilweise kompromisslose, also diese Expansionspolitik im Lande selber wahrgenommen?
Ja, im Lande drin, das muss man sehen, die chinesische Regierung, die weiß natürlich, dass es seit längerem ein Ideologievakuum gibt, also an orthodoxen Marxismus glaubt hier keiner mehr und als Alternative dazu hat man eigentlich schon sehr früh angefangen, eine Art Nationalismus zu pflegen. Man will immer schauen, man nennt das Patriotismus, nicht Nationalismus, man versucht immer, das in gewissen Bahnen zu behalten, aber die meisten Chinesen, die ja nur oder größtenteils nur eben die eigene Darstellung der Entwicklungen, der Verhältnisse, der Vorfälle kennt, also die parteieigenen Abgesegneten, die gehen davon aus, dass das halt alles richtig und rechtens ist. Und manche Leute, die ein bisschen mehr wissen, also die auch wissen, wie das zum Teil dann zu und her geht, wenn eben chinesische Firmen in Afrika expandieren, die sind dann, wenn sie mit solchen Einsichten konfrontiert sind, schon zum Teil auch ein bisschen erschüttert, weil sie das eben bisher nicht gewusst haben. Und die können sich natürlich auch vorstellen, dass es zum Teil zu Schwierigkeiten führt. Tut es ja auch immer wieder. In Afrika kommt es ja immer wieder zu Angriffen, auch auf chinesische Arbeiter, chinesische Ingenieure und so weiter von erboster einheimischer Bevölkerung.
Also China ist höchst modern in wirtschaftlichen Fragen. Es ist ganz vorne dran bei der Globalisierung, aber in Sachen Menschenrechte ist es nicht nur in Afrika, sondern auch zu Hause ja immer noch ein wenig wie im Mittelalter. Der Umgang mit dem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo, der ja zu den führenden Köpfen auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor 25 Jahren zählte und heute sein Leben im Gefängnis fristet, der ist ja so ein Beispiel dafür. Kann man auch hier wieder sagen, die Brutalität von Tiananmen hat die Maßstäbe gesetzt für den Umgang mit Kritikern heute?
Das würde ich sagen, ist schon so. Also viele Leute haben ja auch gehofft, dass nach dem Wechsel an der Führungsspitze vor 2 Jahren knapp, dass da ein neuer Wind kommt, und das Gegenteil ist der Fall. Also im Moment ist eigentlich China noch repressiver, als es in den 10 Jahren zuvor unter der letzten Führungsriege war. Es sind unglaublich viele Regierungskritiker festgenommen worden, schon lange vor diesem Stichdatum des 25. Jahrestages, und jetzt aber eben auf dieses Datum hin erst recht. Und es ist schon so, ich denke, die Regierung hat eine schon fast paranoide Angst, dass es eben zu massiver, weit verbreiteter Instabilität kommen könnte, weil eben vieles im Argen liegt und man weiß nicht genau, wo, was man eigentlich noch tolerieren kann und was nicht, und überreagiert so häufig meiner Ansicht nach. Und das verschlimmert natürlich die Situation noch. Also der Umgang mit Liu Xiaobo, den Sie genannt haben, das ist geradezu ein klassisches Beispiel. Ich meine, in China selbst, den kennt ja hier kaum jemand, und die haben zwar da diese Charta 08 geschrieben, Liu Xiaobo und ein paar Gesinnungsgenossen. Das waren also nicht nur ein paar Gesinnungsgenossen, am Schluss waren es etwa 200, viele davon namhafte Intellektuelle. Aber das war trotzdem doch überhaupt keine weltbewegende Geschichte. Also die Macht der Partei wurde dadurch ja nicht wirklich in Frage gestellt. Und es ist eine klassische Überreaktion, und das ist natürlich genau ein Punkt. Die Partei läuft Gefahr durch diese ständige Überreaktion gegenüber Kritikern, gegenüber Intellektuellen, wirklich einen immer größeren Teil dieser für sie eigentlich ja sehr wichtigen intellektuellen Schicht des Landes, dass diese sich zunehmend von der KP eben entfremden.
Nun beharrt China ja auch international immer wieder darauf, es fühlt sich ungerecht behandelt, dass die unterschiedliche Sicht auf Menschenrechte nun mal zwischen dem Westen und zwischen China kulturell zu erklären sei. Was meint man denn damit?
Ja, damit meint man grundsätzlich mal, dass man hier das Recht auf Überleben an allererster Stelle kommt. Und das hat ja auch seine Richtigkeit. Das ist schon klar, dass ein Mensch, der nicht genügend zu essen hat, der nichts um sich anziehen hat, der keine Behausung über dem Kopf hat, dem sind vorderhand erstmal Pressefreiheit und so weiter eher egal. Aber das ist dann eigentlich am Ziel vorbei oder am Punkt vorbei. Ich meine, heute ist China nicht ein Land, in dem wirklich noch Abermillionen am Verhungern wären. China ist ein Land, das sich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und eben eigentlich die gesamten Inhalte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die China ja auch unterzeichnet hat als UNO-Staat, dass man das eben auch mal endlich mal anerkennen müsste. Und das will man natürlich nicht.
Also Sie haben keinen Sinn für diese sogenannten China-Versteher, die es ja jetzt auch gibt, neben den Putin-Verstehern gibt es jetzt auch China-Versteher im Westen, die sagen, soziale Rechte sind wesentlich wichtiger als Menschenrechte.
Soziale Rechte sind ganz sicher ganz am Anfang mal wichtiger, aber sobald eben das Überleben gesichert wird, der Mensch, der lebt ja nicht um Brot allein, hat mal ein weiser Mann gesagt, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist schon so, das hat weiterhin seine Gültigkeit. Und das war ja, glaube ich, sogar ein Kommunist, der das gesagt hat, Brecht nämlich.
Ja, also als China wirtschaftlich ja noch nicht so stark war, Herr Mauf, da war auch schon viel moralischer Zeigefinger im Westen, so in Richtung Peking. Seit man aber, fällt mir auf, mit Peking so gute Geschäfte machen kann, redet man eigentlich nicht mehr so viel über Menschenrechte, auch nicht in der Schweiz. Ich erinnere, dass letztes Jahr, als Bundesrat Maurer in China war, er auch gesagt hat, man solle mal einen Schlussstrich ziehen unter diesen Tiananmen. Hat Peking als guter Geschäftspartner mehr und mehr Dispens vom Westen erhalten in Sachen Menschenrechte?
Ich glaube, im Grunde genommen geht es eigentlich gar nicht nur wirklich um die Wirtschaftsmacht. Angefangen hat das Ganze mit diesem sogenannten Einknicken gegenüber Peking direkt nach dem Tiananmen-Massaker. Man muss sich vor Augen halten, dass die Bush-Regierung, die damalige, das war ja noch George Bush der Ältere, der damals am Ruder war, der hat 2 Tage nach dem Massaker einen Geheimgesandten nach Peking geschickt, hat gesagt, wir werden euch nun fleißig in der Öffentlichkeit anpöbeln, jetzt ein bisschen paraphrasiert, nehmt das nicht zu ernst, wir bleiben trotzdem im Geschäft. Und da ging es nicht nur um wirtschaftliche Geschäfte, sondern eben auch um die politischen Geschäfte. Man kommt natürlich vom internationalen Kräftegleichgewicht her heute nicht nicht mehr um dieses China herum. Man muss versuchen, mit diesem China zusammenzuarbeiten, ob einem das passt oder nicht. Und zwar nicht nur in wirtschaftlichen Dingen, sondern eben auch politischen. Und da ist es natürlich sicher besser, wenn man versucht, mit China auf gutem Fuß zu stehen. Das kann ich gut verstehen. Das andere ist dann das, dass man eben wegen der Geschäfte immer wieder Abstriche macht, Kompromisse eingeht, die sich gerade, wenn es dann eben um wirtschaftliche Geschäfte geht, also ums Geldgeschäft, die sich dann langfristig möglicherweise sogar als Fehlschlag entpuppen, weil man eben keine guten Geschäfte machen kann mit einem Land, das prinzipiell sich einfach nicht um Regeln kümmert, die Regeln immer genau dann einhält, wenn es ihm zum Vorteil kommt und sie eben nicht einhält, neu formuliert, über den Haufen wirft, wenn es dem Land eben nicht so passt.
Heute also wird des furchtbaren Massakers vor 25 Jahren gedacht. Um die Menschenrechte ist es immer noch schlecht bestellt. Die Suche nach Tiananmen im Internet in China war die letzten Jahre blockiert. Die Zugänge zu Friedhöfen, auf denen Opfer liegen, wird von der Polizei gesperrt. Die einzige chinesische Stadt, Herr Mauff, in der an diesem 4. Juni demonstriert werden kann, ist die frühere britische Kolonie Hongkong. Wie lange wird China das noch zulassen?
Ich denke, das kann China nicht abstellen. Man versucht das immer wieder, aber ich glaube, je mehr man versucht, in Hongkong die dort eben herrschenden Freiheiten einzuschränken, umso mehr Gegendruck gibt das. Es hat eine Zeit gegeben, wo diese jährlichen Gedenkdemonstrationen eigentlich immer kleiner wurden. Und seit in den letzten, würde sagen, 6-7 Jahren Peking wieder mehr Druck macht auf Hongkong, auch in anderen Bereichen, auch in den Bereichen Medienfreiheit. Seit da ist festzustellen, dass regelmäßig eben wieder noch mehr Leute jeweils in die Innenstadt strömen, und um eben diesen Massaker zu gedenken in Hongkong. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass China das je wird abstellen können.
Also wenigstens dort wird gedacht. Besten Dank für diesen Einblick in ein nach wie vor sehr fremdes und fernes Land für uns. Für den heutigen Kontext, Urs Mauff, am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Jörg Schulz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.